Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Tante Grähe liegt nur mit einem leichten OP-Hemdchen bekleidet bei Dr. Gödel auf dem Bernhardiner Tisch. Doppelter Steckschuss im linken Oberschenkel, massiver Blutverlust, einsetzende Verknöcherung gibt Schöneres.
Ja, das ist der Sound des Dichters Ulf Stolterfoht in seinem neuen Buch Rückkehr von Krähe, gelesen jetzt hier im Studio von Deutschlandfunk Kultur von Ulf Stolterfoht selbst. Seien Sie herzlich willkommen, Herr Stolterfoht.
Hallo, Herr Mayer.
Ja, schön, dass Sie uns diese drei Zeilen jetzt hier zum Auftakt eingelesen haben. Sagen Sie, gerade in den Nachrichten ging es um die Bestsellerzahlen, angeführt von Sebastian Fitzek. Wenn Sie das so als Lyriker hören, mit wahrscheinlich doch anderen Zahlen, mit welchen Gefühlen hören Sie solche Nachrichten?
Ach je, ich glaube, das sind zwei so abgekoppelte Welten. Wenn man da Vergleiche anstellen wollte, da könnte man sich eigentlich gleich erschießen. Ich glaube, man muss, seine Befriedigung muss man, glaube ich, aus anderen Dingen ziehen, nicht unbedingt aus den Verkaufszahlen.
Ah ja, da können wir gleich drüber reden, woraus Sie Ihre Befriedigung ziehen, auch gerade bei Ihrem neuen Buch. Und wenn Sie jetzt beim Zuhören gedacht haben, das sind ja ganz schön schräge Zeilen, die wir da hören von der Tante Krähe auf dem Bernhardiner OP-Tisch, finde ich auch. Und ich kann Ihnen versprechen, es gibt noch viel, viel Schrägeres im neuen Krähe. Ein Buch von Ulf Stolterfoht. Gleich mehr dazu hier im Deutschlandfunk Kultur. Tante Krähe, die liegt mit einem doppelten Steckschuss im Oberschenkel auf dem OP-Tisch eines Tierarztes. Davon haben wir gerade schon gehört bei einem kurzen Ausschnitt aus dem Buch Rückkehr von Krähe von Ulf Stolterfoht. Ulf Stolterfoht wurde letztes Jahr mit dem Ernst-Jandl-Preis ausgezeichnet und er hat überhaupt in den letzten 25 Jahren sehr, sehr viele Lyrikpreise eingesammelt. Jetzt ist er hier im Studio. Sagen Sie uns doch erstmal, Herr Stolterfoht, was wird denn nun mit Tante Krähe? Erholt die sich vom Angeschossenwerden?
Die erholt sich, ja. Also die Tante Krähe ist ja nur eine der Inkarnationen des Krähe. Und es passiert ziemlich häufig, dass der Krähe zum Ende eines Kapitels hin stirbt oder schwer verletzt wird. Und im nächsten Kapitel ist er dann aber wieder ganz frisch und kann wieder einsteigen ins Geschehen. Also es hat auch so ein bisschen was Tom und Jerry-haftes, oder? Der große Fels fällt auf den Tom und er steht auf und alles ist wieder gut.
Einmal machen Sie das sogar in Gestalt eines ganz großen Vorbildes. Da ist Krähe so ein Wiedergänger von Jesus und wird geboren am Anfang. Am Ende stirbt er am Kreuz und steht aber auch wieder auf und ist dann wieder im Leben, wo wir gerade bei diesen verschiedenen Figurationen von Krähe sind. Vielleicht können Sie uns mal ein paar, eine kleine Reihe vor Augen stellen. Was alles ist dieser Krähe? Es ist ja kein durchgängiger Charakter oder intelligenter Vogel oder sowas, sondern immer was Verschiedenes in den 14 Kapiteln.
Ne? Genau, es sind 14 Kapitel zu jeweils 9 Gedichten. Und der Krähe taucht eigentlich in jedem Kapitel als jemand anders auf. Einmal ist er ein Bandleader, hat eine Band, die heißt Die Vögel, Krähe und die Vögel. Dann gibt es einen Teil, da scheint er ein Schauspieler, ein Berliner Schauspieler zu sein, der nach Hollywood auswandert oder gehen muss. Ach je, Tante Krähe ist eine dieser Personae, die er wird. Also es ist jedes Kapitel, ist es was anderes.
Ein Musiker gibt es noch, ne? Und ein First Nation Mitglied in den USA, ein Mitglied der Crow vielleicht.
Ja, ja, also es gibt eben auch eine Vorlage für das Buch und zwar von Ted Hughes, ein Gedichtband, der auch Krähe heißt, der ist 1970 rausgekommen.
Ted Hughes, der britische Lyriker.
Lyriker, genau, der Witwer von Sylvia Plath, der auch mit diesem Gedichtband versucht hat, irgendwie mit diesen Selbstmorden umzugehen von Sylvia Plath und auch seiner zweiten Frau. Und dieses Buch ist aber keine Therapie, sondern eigentlich ein wütender Ausbruch. Und mich hat das damals sehr beeindruckt. Und ich habe, glaube ich, damals schon ein bisschen Gedichte geschrieben oder es probiert und damals schon gedacht, sowas würde ich auch gern machen. Nur ist es jetzt natürlich was ganz anderes geworden. Aber den Plan gibt es schon sehr lange.
Sehr lange. Lassen Sie uns erstmal aufs Genre schauen, denn ja, das ist ein spezielles Genre bei Ihrem Lyrikbuch. Da steht nämlich auf dem Titel mit drauf Abenteuergedicht. Bei den Schüssen, bei denen wir gerade waren mit Tante Krähe, scheint das ja sehr gut zu passen. Aber inwiefern ist dieses Buch für Sie ein großes Abenteuergedicht?
Ich glaube, für mich war das Abenteuer vor allem das Sachen zuzulassen, die normalerweise in der experimentellen Literatur nicht so gern gesehen sind. Also dieser ganze popkulturelle Ansatz ist eigentlich was, was die reine Lehre der Avantgarde nicht vorsieht, oder? Da trennt man noch relativ streng zwischen E und U. Und für mich war das Abenteuer irgendwie the best of both worlds irgendwie zuzulassen. Und ich weiß nicht, ob es funktioniert hat, aber ich habe es eben probiert und ja, und daraus ist eben dieses Abenteuer dann, das Abenteuergedicht geworden. Das hat aber auch zur Folge gehabt, dass die Handlung, ich meine, dass es überhaupt eine Handlung gibt, das ist in meinen normalen Gedichten nicht vorgesehen. Mhm. Und auf einmal ging das und das war auch abenteuerlich und ja, war für mich eigentlich eine neue Erfahrung und es hat viel, viel Spaß gemacht, das zu schreiben.
Mir hat es viel Spaß gemacht beim Lesen, auch wegen dieser unglaublichen Fülle von Ideen, die Sie da reingesteckt haben in die 131 Gedichte des Bandes. Da würde bei vielen ein Leben nicht ausreichen, um so viele Worterfindungen und Reimideen und Rhythmusideen und Situationen und Geschichten und Figuren zu erfinden, wie Sie da reingesteckt haben. Wie lange haben Sie da eigentlich dran gesessen?
Viel zu lang. Ich glaube, die ersten Gedichte sind schon von 2018. Diese Landschaften am Anfang, die sollten eigentlich ursprünglich für was ganz anderes sein und sind dann auch mit reingekommen. Dann kam irgendwie Corona auch noch dazwischen. Also mittlerweile habe ich 5 Bücher angehäuft im Manuskript und das ist jetzt das erste von diesen 5, was erscheint. Und das hat viele verschiedene Gründe, warum das so lange gedauert hat und warum die jetzt alle auf einmal mehr oder weniger erscheinen. Aber jetzt ist es halt so.
Und wenn sich da so die Einfälle so überschlagen wie in diesen Texten und diese ganzen Zitate, Sie haben schon gesagt, Popgeschichte steckt ganz viel drin, neben Musik, Film und so weiter, noch alles mögliche andere. Es geht um Schach, es geht eben um Musik, Religion, Dichtung, Philosophie, Vogelkunde. Wenn da so viel drinsteckt, gibt es immer die Gefahr, dass man irgendwann im rationalen Sinne eigentlich nicht mehr folgen kann. Also ich bin sehr oft aus der Verstehenskurve geflogen, was Ihnen aber, glaube ich, egal ist, oder?
Ich glaube sogar im Gegenteil, es freut mich eher. Also ganz habe ich ja meine Ideale noch nicht aufgegeben, was das Experiment betrifft. Und natürlich ist das viel zu viel, was da angesprochen wird und vorkommt und die Namen. Und das ist ja zum Teil wirklich, hat was Gewitterhaftes. Ja. Und ich glaube, das ist wirklich nicht das Ziel, dass Leute, die das lesen, das in allen Einzelheiten nachvollziehen sollen oder auch nur könnten. Ich glaube, das kann ich nicht mal genau.
Und was ist dann aber das Ziel?
Ich glaube, es geht darum, dass man Äußerungssituationen erkennt. Also, dass man kapiert, das wird normalerweise in einem Radiointerview so geäußert oder das kenne ich aus der Werbung oder das ist ein, könnte ein Kirchenlied sein. Ich glaube, das ist der Witz des Buches, dass man die Situation identifiziert, in der solche Verse oder Sätze normalerweise geäußert werden. Und ich glaube, dann hat man den Spaß. Und ich glaube, das ist kein elitäres Vergnügen. Ich glaube, das kann jeder irgendwie nachvollziehen.
Lassen Sie uns mal eine Probe darauf machen und ein ganz kleines Stück hören. Wir haben ein Stück verabredet. Das ist gleich aus dem ersten Teil des Buches Landschaften, die erste Strophe des 7. Gedichts. Lesen Sie uns die mal bitte vor, sind ein paar wenige Zeilen.
Es wird immer lebendiger. Sobald Sie experimentelle Verse hören, geraten Sie völlig außer sich. Scheiben springen, Blute gerinnen, Tiere und Menschen triefen von dunkelstem Rot. Die Gerste schießt aus der Erdhaut heraus, Miasmen hüllen die Häher ein, die Böcke tragen lang schon keine Hörner mehr. Alle an bösen Tagen gewachsenen Spacken werden gepackt und zerzwackt.
Gepackt und zerzwackt. Fühle ich mich auch schon ganz zerzwackt. Ulf Stolterfuth war das mit einem Ausschnitt aus einem seiner Krähe-Gedichte. Und weil Sie gerade gesagt haben, es ginge Ihnen darum, dass man dann bestimmte eine Äußerungssituation erkennt. Was wäre das jetzt bei diesem Stück?
Also bei diesen Landschaften, da hat tatsächlich jedes Buch einen eigenen Vorgänger. Also Joseph Conrad ist einmal der...
Jedes Buch, meinen Sie jetzt jedes Gedicht?
Jedes Gedicht, ja. Verzeihung. Und das ist eben der Kopf des Vitus Bering von Konrad Beyer ist da die Vorlage. Das ist ein wirklich sehr experimenteller Text aus den 60er Jahren und den, ja, den habe ich praktisch exzerpiert und habe aus diesen Notizen, die ich gemacht habe beim Lesen, das Gedicht gemacht. Aber da ist ehrlich gesagt von dem Konrad Beyer auch gar nicht mehr so viel übrig geblieben.
Ich hätte das auch nicht erkannt, aber das Gepackte und Zerzwackte hat mich dann doch gepackt. Und man würde es jetzt gar nicht denken bei dieser Überfülle, über die wir geredet haben, eben an allen Einfällen und Zitaten. Aber diese Gedichte haben ja eine ganz strenge Form. Also das Buch hat 14 Kapitel, die sind ungefähr gleich lang. Dann gibt es jeweils 9 Gedichte, die haben immer 5 Strophen. Ein sehr fleißiger Mensch hat gezählt, dass das zusammen 3150 Verse dann insgesamt sind. Was ist das für eine Form? Hat die einen bestimmten Namen?
Also das ist eigentlich ein Dokument des Scheiterns, weil die alle anderen Bücher, die ich bisher gemacht habe, oder fast alle haben die Form 9x9, also 9 Kapitel mit jeweils 9 Gedichten. Und das Krähebuch hätte eigentlich 2x9x9, also 18 Kapitel haben sollen. Aber irgendwie war es dann nach den 14 Kapiteln gut und ich habe auch noch viel rausgeschmissen. Also eigentlich ist es gescheitert, es hätte 4 Kapitel mehr gebraucht. Ansonsten ist diese Zahl reiner Budenzauber. Also das hat keinen tieferen Hintergrund. Das erste Buch war so aufgebaut und dann habe ich im Verlauf irgendwie keinen Grund gesehen, das zu ändern. Das hat gut gepasst.
Aber die Verse selbst, die Länge der Verse und der Rhythmus der Verse, ist das irgendeine, spielen Sie da auch mit klassischen Formen?
Also in diesem Buch eigentlich nicht mehr. Es hat schon eine, ich glaube, es hat eine starke Rhythmisierung, aber kein Metrum. Also es ist keine strenge Form und jeder Satz funktioniert für sich. Ich glaube auch, dass man das wirklich auf die Sätze lesen muss, den Rhythmus, und nicht auf die Verse. Mhm. Insofern ist der Zeilenbruch also völlig egal. Die Zeile bricht so, damit jede Vers ungefähr gleich lang ist.
Eine ganz schöne Willkürlichkeit dann in der Gestalt.
Absolut, ja.
Zu den Einfällen des Buches gehört auch, dass es auch ein einzelnes Kapitel gibt, das 13., die Metakrähe, wo das Buch praktisch über sich selbst spricht und über die Gedichte reflektiert, die in diesem Buch enthalten sind. Da gibt es auch ein Gedicht, Rückkehr von Krähe, heißt es, da würde zu sehr auf der Tradition von Mündlichkeit rumreiten, wie sie eben da ist, zum Beispiel in unseren Liedern und Märchen und Zaubersprüchen und so weiter, also den ganz alten Formen. Jetzt ist das Buch ja auch ein Ausbund an Ironie und was mir auch sehr gut gefallen hat, aber das mit der Mündlichkeit stimmt irgendwie. Die Gedichte haben auch was sehr Mündliches, oder?
Das stimmt, ja. Ja, ja. Also manchmal denke ich, es ist vielleicht ein bisschen unterkomplex für Lyrik, einfach weil das so der Rede folgt. Aber ich habe mich halt so entschieden irgendwann, dass da viel gesprochen wird, dass es auch viel Dialog gibt, was ja auch nicht unbedingt lyriktypisch ist. Und dann habe ich es halt durchgezogen.
Herr Stolterfuth, mir war es komplex genug, ich habe es schon angedeutet. Aber eben auch erfreulich mündlich und vor allem unendlich einfallsreich. Das Buch Rückkehr von Krähe, das Abenteuergedicht von Ulf Stolterfuth. Im Cookbooks Verlag ist das erschienen mit 152 Seiten, 26 € ist der Preis. Vielen Dank für den Besuch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke auch.
Deutschlandfunk Kultur. Ein Wörterbuch der Gegenwart.
Und da schauen wir uns jetzt im neuen Jahr Wörter an, die besonders oft zu hören sind. Wörter, die etwas erzählen über unsere Zeit und die unsere Gegenwart mitprägen. Wir haben Schriftstellerinnen und Schriftsteller nach ihren Gedanken zu solchen prägenden Begriffen gefragt. Heute den Autor Florian Werner zum Begriff satisfaktionsfähig.
Es muss vor etwa 10 Jahren gewesen sein, bei einem Konzert der Sängerin Balbina. Der Gitarrist hatte gerade virtuos das Griffbrett seines Instruments bearbeitet, das Publikum applaudierte und mein musikkundiger Begleiter beugte sich zu mir herüber und brüllte mir anerkennend ins Ohr, das sei ja mal ein satisfaktionsfähiges Gitarrensolo gewesen. Ich freute mich über die ungewöhnliche Verwendung dieses Adjektivs, das mir bislang nur aus Erzählungen wie Arthur Schnitzlers Der Sekundant vertraut war, und trug es im Folgenden fröhlich im Mund. Und nicht nur ich. Alles Mögliche gilt mittlerweile als satisfaktionsfähig. Hollywood-Filme, Hosenträger, Veggie-Burger, beziehungsweise vermutlich noch häufiger als nicht satisfaktionsfähig. In diesem Sinn ist der Ausdruck fast immer auf Personen bezogen, und zwar bevorzugt auf solche, die politisch anderer Meinung sind. Mit X, Y oder Z setze ich mich noch nicht mal auseinander. Der oder die ist doch gar nicht satisfaktionsfähig. Ja, womit wir bei der linguistischen Wurzel angelangt wären. Denn der Ausdruck Satisfaktion, von lateinisch satis facere, Genüge tun, satt machen, entstammt dem Wortschatz und dem Wertesystem des europäischen Adels. Wer von einem Kontrahenten, und das Maskulinum ist hier goldrichtig, denn diese Art der Auseinandersetzung war 100% Männersache, wer also von einem anderen Satisfaktion forderte, der fühlte sich in seiner Ehre verletzt und wollte diese durch ein Duell, wenn nötig auf Leben und Tod, wiederherstellen. Eine solche Form der Genugtuung konnte freilich nur von Angehörigen des eigenen Standes erbracht werden. Einfache Bürger oder gar, pfui, Bauern oder Handwerker waren keine ebenbürtigen Duellanten und galten daher als nicht satisfaktionsfähig. An Pöbel wie ihnen mache ich mir doch nicht die Degenspitze schmutzig. Naja, eine solche Haltung ist allerdings eines modernen demokratischen Staates unwürdig und wird heute vermutlich nur noch von Angehörigen schlagender Studentenverbindungen vertreten. Auf die Gefahr hin, von einem alten Herrn der Burschenschaft Debilia zum Duell gefordert zu werden, mit solchen Möchtegern-Feudalisten will man sich sprachlich nicht gemein machen. Deutlich zeitgemäßer erscheint da der Satisfaktionsbegriff, wie er in dem berühmtesten Song der Rolling Stones formuliert wird. Denn beklagt Mick Jagger, wenn er »I can't get no satisfaction« singt, dass er einen Nebenbuhler zum Duell fordern will, dieser aber keine Satisfaktion leisten kann? Nein, er meint natürlich ein intensives, erfülltes, exzessives Leben. Eros statt Thanatos, Sticky Fingers statt Federhandschuhe, Gibson-Gitarren statt Gewehre. Apropos, die Gitarrenarbeit von Keith Richards ist auch in diesem Song, sagen wir es ein letztes Mal, satisfaktionsfähig.
Florian Werner zum Begriff satisfaktionsfähig. Und morgen wird es in unserem Wörterbuch der Gegenwart hier im Deutschlandfunk Kultur um den Begriff Familie nachzugehen. Dann hören Sie den Schriftsteller Dmitri Kapitelmann.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Die deutsche Journalistin Rike Havertz, die lebt seit 20 Jahren schon in den USA. Jetzt denkt sie aber darüber nach, ob sie das Land verlassen will, verlassen muss. Und sie schreibt darüber in ihrem Buch Goodbye America? Fragezeichen. Mein Kollege Markus Pindu hat dieses Buch gelesen und ist jetzt hier im Studio. Sei willkommen, hallo.
Schönen guten Tag.
Goodbye America? Fragezeichen. Heißt das jetzt, Rike Havertz hat sich noch nicht entschieden, ob sie weggeht aus Trumps Amerika?
Ja, das stimmt. Sie hat sich noch nicht entschieden. Also das Fragezeichen, das steht nicht ganz ohne Grund im Titel dieses Buches. Wenn man sich dann darauf einlässt, das ist eine Mischung aus persönlicher Anschauung und politischer Analyse, dann wird aber relativ schnell klar, jedenfalls habe ich das gedacht, dass sich Rike Havertz nicht so bald von den USA verabschieden will. Mhm. Sie hat doch, glaube ich, sehr viele Bindungen aufgebaut. Und ihr ist das Land sehr, sehr vertraut. Sie hat es da kennengelernt, wo es eben am amerikanischsten ist, wenn man sowas sagen kann, in Ohio. Mhm. Es heißt immer, es gibt so einen Spruch, where goes Ohio, so goes the nation. Also so wie Ohio wählt, wählen meistens auch die ganzen USA. Und das hat sich geändert.
Weil Ohio so einer der sogenannten Flyover States ist, in der Mitte Amerikas.
Es war so ein Mikrokosmos von beiden Teilen, von vielen Teilen Amerikas. Und das hat sich aber sehr stark geändert und das reflektiert sie auch in ihrem Buch. Und es ist jetzt zu einem republikanischen Reservat geworden praktisch, dieser Bundesstaat, dieser sogenannte abschätzig genannte Flyover-Staat. Und sie stellt sich halt die Frage, ob man mit diesen galoppierenden Veränderungen dort überhaupt noch Amerika als Partnerland begreifen kann und wie das gehen kann.
Und wie macht sie das sichtbar? Also erzählt sie zum Beispiel auch von Ohio, dem Ort, wo sie die USA kennengelernt hat in dem Buch?
Ja, das tut sie. Das ist eine in weiten Teilen so eine Bestandsaufnahme ihrer persönlichen und beruflichen Reisen. Sie macht es im Mittleren Westen, sie macht das auch in ländlichen Gegenden. Eben, sie besucht nicht nur die urbanen Zentren. Und sie beschreibt dann ein Land, das immer gespaltener ist und in dem sich eben jeder in seine Blase zurückzieht. Also ländliche und urbane Gegenden strebten immer weiter auseinander, so die Autorin. Das könne man im Wahlverhalten seit den 90er Jahren also deutlich sehen. Wohltuend an diesem Buch ist, dass die Autorin die eigene anfängliche Arroganz dem, ich sag mal, konservativen, dem ländlichen Amerika gegenüber auch als solche reflektiert. Sie beschreibt ein Gespräch mit dem Mann einer Freundin, ein Waffenbesitzer, der das also alles rechtfertigt und erklärt, wie er zum Waffenbesitz gekommen ist. Und sie sagt, das Gespräch verlief zwar freundlich, wie man das in Amerika so tut, aber sie hat eben doch eine Überheblichkeit zur Schau gestellt. Und sie hat sich vorgenommen, hatte sich danach vorgenommen, das immer wieder zu reflektieren und etwas unbefangener auch an das uns fremde Amerika heranzutreten. Das fand ich sehr, sehr wohltuend.
Also sie erzählt von Begegnungen, auch von dem, was in ihr selbst da passiert ist, sich verändert hat auch über die Jahre in diesem Buch. Konzentriert sie sich sehr auf die Begegnungen mit Amerikanerinnen und Amerikanern bei ihrer Darstellung oder gibt es sozusagen dann auch einen analytischen Teil?
Also in der Tat, das sind die vielen Begegnungen mit Amerikanern, die dieses Buch wirklich lesenswert und gleichzeitig auch sehr informativ machen. Und dabei ist es gerade weil Ohio einer jener Bundesstaaten ist, die eben die amerikanische Gesellschaft jahrzehntelang so symmetrisch abgebildet haben, ist der Wandel dort halt besonders augenfällig. Und sie analysiert das auch und ihr wird klar, dass Trump sowohl Symptom als auch Beschleuniger dieser gesellschaftlichen Entfremdung ist, die dort stattfindet.
Jetzt ist es ja auf unserem Buchmarkt so, dass Amerika-Erklärbücher, das ist ja ein eigenes Genre, davon gibt es sehr viele. Dieses Buch von Rieke Havertz jetzt, ist das ein besonderes Amerika-Erklärbuch oder vielleicht sogar ein herausragendes?
Also ich finde schon, weil sie eben dorthin geht, wo viele eben nicht hingehen und wo viele Amerikaner dann übrigens auch nicht hingehen. Sie beschreibt die Begegnung mit einem Bürgermeister in Wyoming. Seine Stadt lebt von der Windenergie. Und er hat das ideologisch zwar nichts mit zu tun, aber man lebt eben davon. Und sie sagt, und er sagt, er würde eigentlich meistens keine Interviews geben. Und dann fragt sie ihn, warum. Er sagte, die meisten amerikanischen Journalisten, die rufen mich aus Los Angeles oder New York an. Von denen bewegt sich keiner hierher, aber sie sind hierher gekommen. Mhm. Und da sieht man sozusagen die Arroganz auch auf beiden Seiten dieses mittlerweile immer weiter distanzierteren Amerikas.
Rieke Havertz, ihr Buch heißt Goodbye America, Fragezeichen, die USA und wir eine Neuvermessung. Im Aufbau Verlag ist das erschienen mit 304 Seiten, 22 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Markus Pindur. Auf unserer Krimi-Bestenliste von Deutschlandfunk Kultur, da steht der Kriminalroman Ein widerliches kleines Gefühl von Regina Nössler. Diese Autorin, die lässt ihre Bücher fast immer in Berlin spielen. Sie schaut dann rein in die bösartigen Abgründe, die der Alltag in dieser Stadt haben kann. Unsere Krimi-Expertin Sonja Hartl, die hat sich mit Regina Nössler zu einem Spaziergang durch Berlin verabredet, weil sie die Krimis von Regina Nössler sehr schätzt und weil ein widerliches kleines Gefühl das Buch auch an einen Ort führt, den sie selbst sehr gut kennt. Also auf zum Spazieren mit Regina Nössler.
Also ich schlage vor, wir gehen da lang, weil da ist es ziemlich laut.
Ja. Die Monumentenbrücke in Berlin. Hier an der Grenze zwischen den Bezirken Kreuzberg und Schöneberg bin ich mit Regina Nössler verabredet. Wir kennen diese Ecke von Berlin beide gut. Ich wohne in der Gegend und für Regina Nössler ist es Romanterritorium.
Ich kann nicht über Orte schreiben, die ich wirklich überhaupt nicht kenne. Und deswegen beziehe ich mich logischerweise auf Berlin. Ich fahre jetzt aber auch nicht wochenlang jeden Tag durch irgendwelche Kieze oder in irgendwelche Bezirke, wo ich nicht wohne, sondern ich benutze schon eigentlich das, was ich mehr oder weniger kenne, was ich vom Spazierengehen kenne, was ich vom abends in die Kneipe gehen kenne, was ich kenne, weil irgendwo Leute mal gewohnt haben, die ich kannte, so in der Richtung. Also ich mache das, es kommt eher so. Also es kommen so Einfälle, ach, das und das in Neukölln kannte ich doch mal ganz gut, so als Beispiel.
Die Gegend passt gut zu Regina Nösslers Roman. Mehr Familienhäuser aus den 1950ern stehen neben Altbau- und Luxusneubauten, die sorgsam darauf achten, nicht allzu sehr aufzufallen.
eigentlich ist das ja die Gegend, zu der man immer sagt, das wäre mittlerweile wahnsinnig und super gentrifiziert. Also oft habe ich, was ich positiv meine, nicht das Gefühl, dass es hier schon total gentrifiziert ist, sondern eigentlich noch ein bisschen so wie das Klischee Berlin fast, also wo so die Gegensätze aneinander stoßen und so.
Also viel Altbau, aber nur wenig ausgebaute Dachgeschosse. Es gibt noch kleine Läden, eine Schneiderei beispielsweise. Und weiter Richtung Schöneberg erinnern Bars mit Kulturveranstaltungen und Raum für queere Begegnungen an die 70er und 80er Jahre, als der Kiez eine Hochburg der homosexuellen Szene war.
Sobald man dann aus der Kulmerstraße auf die, ich glaube, die heißt da Göbenstraße und nicht mehr Yorkstraße, und weiter oben heißt sie dann Pallasstraße, da ist dann irgendwo auch die Potsdamer Straße. Also da sieht's ja schon echt abgewrackt aus.
Hier ist, ganz ohne Nostalgie, noch etwas zu sehen vom alten Sehnsuchtsort West-Berlin, in dem viele Menschen aus der BRD Zuflucht fanden. Sei es, um dem Wehrdienst zu entgehen oder der Enge der Provinz zu entkommen. Die 1964 geborene Regina Nössler ist, wie die meisten ihrer Figuren, in den 1990ern aus Nordrhein-Westfalen hierher gekommen.
Ich bin aufgewachsen im Ruhrgebiet, in so einer Stadt, die irgendwie, also viel zu groß ist, kein Dorf, ist aber auch keine Großstadt, ist irgendwie so was Komisches dazwischen. Ja, ich wollte immer weg. Ich glaube, ich habe eigentlich sogar angefangen zu schreiben deswegen, weil ich irgendwie mich natürlich auch so Pubertäts- und Teenager-bedingt dann mich immer so unglücklich da fühlte.
In Regina Nösslers aktuellem Krimi »Ein widerliches kleines Gefühl« hat es Evelyn Beckmann aus einer westdeutschen Kleinstadt nach Berlin verschlagen. Dort ist sie nun als Teamleiterin in einer Softwarefirma für Qualitätsmanagement zuständig. Doch ihr sorgsam aufgebautes, durch Routinen zusammengehaltenes Leben gerät ins Wanken, als auf einmal eine alte Schulfreundin vor der Tür steht.
Es hat sozusagen ein bisschen ein Stück davon, dass das dir und mir auch passieren könnte. Also jetzt mal von den Leichen im Keller abgesehen.
Denn mit der Schulfreundin ist ein Geheimnis verbunden, das Evelyn vergessen will. Deshalb will sie sie aus dem Weg räumen. Ein möglicher Tatort, eine Packstation, direkt um die Ecke der Kulmer Straße.
Auf die Packstation kam ich, weil ich an dieser Packstation selber hier und da schon mal was abholen musste und weil ich mal vor zig Jahren einen Artikel gelesen habe, der sich auf alle bundesweit Packstationen bezog, wo der Verfasser des Artikels ein bisschen unglücklich sagte, ja, die Idee der Packstation und so ist ja ganz gut, aber warum alle Packstationen von DHL in so wahnsinnig finsteren Gegenden sind, wo man wirklich auch sogar offenbar als Mann, das war ein männlicher Autor, Angst hat, wenn man nachts sein Paket da abholt. Das war eigentlich eine Alltagsbeobachtung. Und der Verfasser des damaligen Artikels hat auch recht, die sind wirklich alle. Also auch die da an dem Baumarkt ist besonders schlimm.
Der Alltag ist Regina Nösslers Inspirationsquelle. Und sie bleibt dem sehr nah. Darum wirken ihre Orte und auch ihre Figuren so vertraut. Aber über eine Packstation und die Kulmer Straße spricht sie auch lieber als über die Deutung ihrer Romane.
Okay,
vielen Dank.
War schön. Also ein paar Ausführungen.
Das freut mich. Dann ist gutes Arbeiten. Danke, tschüss.
Beim Spaziergang mit Regina Nössler. Ihr neues Buch, ein widerliches kleines Gefühl, ist im Konkurs Buchverlag erschienen mit 333 Seiten, 14 Euro ist der Preis. Das Buch steht, wie gesagt, auf unserer aktuellen Krimi-Bestenliste. Die finden Sie auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de/krimi. Und all unsere Krimi-Rezensionen, die haben wir für Sie in unserer Deutschlandfunk-App.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Welcher dieser beiden Lackaffen ist nun unser Mr.
Bing? Der rechte und das links ist seine Schwester.
Und der Mensch mit der hochgezogenen Augenbraue.
Das ist sein Freund, Mr. Darcy.
Fünf Töchter müssen die Eltern Bennett verheiraten, damit die Mädchen versorgt sind. Gut, dass ein reicher Junggeselle namens Charles Bingley mit einem Freund in die Nachbarschaft gezogen ist. Der beliebte Roman Stolz und Vorurteil von Jane Austen über eine Liebe mit Hindernissen ist bereits 2005 von Meisterregisseur Joe Wright verfilmt worden. Am 16. Dezember 25 feierte Austen ihren 250. Geburtstag. Die Romanverfilmung ist aktuell wieder in der Arte Mediathek zu sehen.
Erwarten Sie von mir, dass ich aufgrund Ihrer niederen gesellschaftlichen Stellung auch noch frohlocke?
Sind das die Worte eines Gentlemen? Vom ersten Augenblick an waren mir Ihre Arroganz und Ihre Gleichgültigkeit der Gefühle anderer gegenüber verhasst.
Und mir wurde klar, Sie sind der letzte Mann auf der Welt, den zu heiraten ich mich jemals bereit erklären würde.
Stolz und Vorurteil von Jane Austen, verfilmt von Joe Wright, jetzt in der Arte Mediathek.
Mein Grundgefühl am Anfang des Buches war ja, sich mit all diesen Gefühlen, die so zentral sind für unser Leben, mal zu beschäftigen. Und da landet man eben sehr schnell bei der Politik.
Axel Hacke hat ein neues Buch geschrieben. Es heißt »Wie fühlst du dich?« und es geht darin um unser Innenleben in Zeiten wie diesen, in der unsere Gesellschaft so gefühlsbeherrscht scheint wie kaum je zuvor. Was bedeutet das für uns? Wie gehen wir damit um? Das sind die Fragen des Abends. Axel Hacke liest heute Abend in Köln.
Das ist ein Kennzeichen unserer Zeit, dass wir alle unglaubliche Angst vor der Zukunft haben, vor diesen Veränderungen, technischer Veränderungen, des Klimawandels. Also unsere ganze Welt wird irgendwie auf den Kopf gestellt. Und da ist es ja nur zu verständlich, dass man einerseits Angst hat und sich fürchtet vor der Zukunft, dass man andererseits aber auch müde wird dieser Dinge.
Wie fühlst du dich? Axel Hacke liest und spricht heute ab 20 Uhr im Gloria in Köln. Übermorgen liest er in Dortmund.
Mama sagte oft, man sei niemals ganz unglücklich.
Algier 1938. Meursault, ein ruhiger und bescheidener Angestellter, besucht die Beerdigung seiner Mutter, ohne eine Träne zu vergießen. Am nächsten Tag beginnt er eine Affäre mit Marie, einer Arbeitskollegin. Doch bald wird sein Alltag durch seinen Nachbarn auf den Kopf gestellt, bis zu einem tragischen Ereignis an einem Strand.
Heute war ich wieder im Bad. Ich habe die Augen geschlossen. Kopf auf meinem Bauch gespürt. Als ich die Augen öffnete, warst du nicht da.
Der Fremde von Albert Camus gilt als schwer verfilmbar. Regisseur François Ozon hat es trotzdem gewagt. Seine Lesart des Romans ist radikal, aber respektvoll.
Haben Sie Monsieur Meursault weinen sehen? Haben Sie ihn nicht weinen sehen?
Der Fremde, die Romanverfilmung von François Ozon, ist jetzt in den Kinos.
Das waren die Literaturtipps von Ilka Lorenzen-Butzmann.
Straßenkritik.
Ich bin Andreas Heilmeier, 27 Jahre alt und studiere in Eichstätt Psychologie. Aktuell lese ich von John Connolly Das dunkle Herz. Das ist ein sehr, sehr harter Thriller, wo tendenziell auf jeder zweiten Seite irgendjemand erschossen, erstochen oder sonst etwas wird. Und es ist eine ziemlich spannende Geschichte. Bert Parker hat eine ganz, ganz tragische Vergangenheit. Seine Familie wurde von einem Serienmörder getötet und er ist jetzt auf der Suche nach eben jenem Serienmörder. Und dabei lernt er die unterschiedlichsten Menschen kennen und stolpert von einer Situation in die nächste. Also das ist so faszinierend, wie es der Autor schafft, einfach so diese unfassbare Neugier auszulösen. So, wer ist jetzt dieser Serientäter? Warum macht er das auf so eine ganz krude Art und Weise? Und das macht es halt einfach mega spannend. Man will immer weiterlesen.
Andreas Heimeyer liest in Eichstätt gefesselt, wie wir gehört haben. Das dunkle Herz von John Connolly, die Taschenbuchausgabe im Ullstein Verlag mit der Übersetzung von Jochen Schwarzer. Die hat 524 Seiten und kostet 11 Euro.